Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge des Data Navigator Podcast, bei dem es wie immer um den EU Data Act geht. Und wie immer spreche ich heute mit Hubertus von Rönner. Hallo, lieber Hubertus.
Ja, Martin, hallo.
Wir sind heute unter uns und hoffen, dass das der Freude keinen Abbruch tut. Wir haben beobachtet und waren nicht überrascht, wenn ich ehrlich sein soll, dass zum 12. September viele Websites sich füllten mit Informationen zum Data Act. Viele Institutionen, viele Verbände, viele Anwaltskanzleien haben die Chance genutzt und den Stichtag für eine Pressemitteilung verwendet und haben also sich geäußert zum Data Act. Und unser heutiger Plan ist mal ein bisschen zu schauen, was jetzt in dem Monat, den es ja nun ziemlich genau ist, seit der Data Act wirksam ist, so passiert ist, was die unterschiedlichen Institutionen so von sich gegeben haben zum Data Act. Und wir hangeln uns mal ein bisschen durch zunächst den Europa, dann schauen wir ein bisschen auf Deutschland, logischerweise ein bisschen in die Ministerien. Und dann wollen wir aber auch mal schauen, welche ersten Folgen des Data Act wir denn jetzt so in der Praxis sehen. Jo, Hubertus, vielleicht fängst du mal an und berichtest ein bisschen, was so auf europäischer Ebene zu sehen war seit dem 12.
Ja, also Martin, einmal kurz noch als Erinnerung an unsere Zuhörer. Die EU hatte ja bereits vor 21 Monaten quasi scharf geschossen. Der Data Act galt schon. Und so war die Erwartungshaltung relativ groß, auch auf der EU-Seite, was jetzt passiert. Sie haben selber eine Pressemitteilung rausgegeben und dort, und das finde ich auch sehr schön, eigentlich nochmal zwei, drei Akzente gesetzt. Also klar nochmal erklärt, was der Data Act eigentlich ist, aber auch gesagt, wir werden einen Legal Helpdesk anbieten. Das hatten wir noch nicht so auf dem Schirm. Also es wird wohl eine Gruppe geben von Personen, die man anrufen kann auf EU-Ebene, um sich zu juristischen Fragen dort nochmal auszutauschen oder nachzufragen. Das geht wahrscheinlich auf die vielen Fragen auch im Vorfeld zurück. Wir wissen, dass unmittelbar vor Verabschiedung des, nicht vor Verabschiedung, vom 12. Wirksamwerden des Data Acts vom 12. September nochmal sehr viel im politischen Umfeld daran gearbeitet wurde, nochmal vielleicht Veränderungen vorzunehmen am Data Act. Ist nicht passiert, er ist so gekommen, wie wir es erwartet haben. Er wird auch nicht mehr verändert in der nächsten Zeit, bleibt so, wie er ist. Das ist auch gut so, die Stabilität brauchen wir. Was hat die EU noch gemacht? Sie haben, ja, das wissen wir alles, haben wir in einem vorher schon mal berichtet. Sie haben natürlich die Model Contract Terms vorbereitet. Die sind allerdings immer noch nicht veröffentlicht. Offiziell. Die sind zugänglich. Man kann sie auch benutzen. Aber sie sind noch nicht offiziell freigegeben. Das liegt, das wissen wir auch, vor allen Dingen daran, dass die Übersetzungen noch nicht in den 27 Sprachen, muss das nämlich passieren, erfolgt sind.
Ja, ist es so? Also das war ja so ein bisschen, die sind ja jetzt schon seit Mai eigentlich im Haken dran, ne? Als wir mit dem Matthias Niebo hier aufgenommen haben, da wusste er ja auch nicht mehr so richtig, ob da jetzt noch was verändert wird. Und ich meine, jedes EuGH-Urteil muss in 27 Sprachen übersetzt werden, relativ flott, jeder Rechtsakt ansonsten. Insofern, klar, wer die Model-Clause sich mal angeschaut hat, die sind kompliziert, macht dann vielleicht keinen Spaß, aber müsste doch eigentlich ein bisschen schneller gehen. Ne? Ein bisschen schade, dass da der Schwung nicht mitgenommen worden ist. Das wäre schon schön gewesen, wenn man das jetzt auch zum 12. September geschafft hätte.
Ja, ganz genau, sehe ich auch so. Also deshalb die Bitte an die EU, macht Dampf dort. Wir brauchen die Übersetzung auch gerne. Was anderes, was etwas schade ist, die EU hatte auch vorbereitet eine kleine Kampagne zum Data Act. Und zwar nochmal mit konkreten Beispielen eigentlich nochmal auszudrücken, worum es beim Data Act geht und wo auch die Vorteile zu erwarten sind. Da gibt's jetzt auf Instagram, habe ich gesehen, gab's zwei, drei Posts dazu. Die sind relativ allgemein gehalten. Ja, das sind im Grunde so mehr oder weniger die Erklärungen im Windbereich beispielsweise. Ja, Predictive Maintenance wird uns allen helfen, größere Stabilität im Stromnetz zu haben und so weiter. Das ist schön. Wir hatten darauf gehofft, dass das noch konkreter wird. Konkrete Zahlen dort verwendet werden, aber auch gerne Referenzen und können da auch die EU nur ermutigen, da noch einen nachzulegen. Ja, konkrete, sehr konkrete Beispiele, die gibt's nämlich. Ja, es gibt schöne konkrete Beispiele, darüber sollte auch gesprochen werden.
Genau, wichtig, das finde ich auch nochmal zu sagen, ne, der Vorwurf, den wir dann ja auch zum Teil hier schon gehört haben, ja, ihr kommt dann immer mit euren drei Beispielen, ja, Wind, Agrar und dann vielleicht noch ein weiteres öffentlicher Nahverkehr oder so, aber es gibt halt viel mehr Beispiele Data Act, wir sagen es jetzt nicht zum ersten Mal, ist eine horizontale Vorgabe an alle Branchen, und da ist es dann eben auch Aufgabe von allen, sich zu überlegen, wie kann man den nutzen, wie kann man die Daten, die jetzt dann da sind oder da sein können, zu neuer Wertschöpfung, zu neuen Geschäftsmodellen verwenden. Und da wäre halt schon schön, wenn man da ein Pflänzchen sieht, das auch dann eher ein bisschen gießt und promotet und nicht im Nirvana verschwinden lässt.
Ja, also an einer Stelle hat die EU nachgelegt, und zwar haben sie tatsächlich zum 12.09. die sogenannte Guidance on Vehicle Data rausgegeben, und die bezieht sich ausdrücklich auf den Data Act, das ist sehr schön. Also ist erkannt worden, dass gerade im Transportbereich, also in der Mobilität allgemein rund um die Automobildaten, es viele Unsicherheiten gab. Und da haben sie zumindest mal einen ersten Aufschlag gemacht, ein offizielles Dokument verabschiedet tatsächlich und auch veröffentlicht. Auf mehreren Seiten werden da ein paar Begrifflichkeiten geklärt und es wird auch eingestiegen eigentlich auf die nächste Ebene, um welche Daten genau handelt sich, Rohdaten und prozessierte Daten. Das sollte man sich mal angucken, ist auf der Website der EU verfügbar, heißt also Guidance on Vehicle Data Accompanying the Data Act.
Das wird jetzt natürlich öfter passieren, wenn wir uns hier ein bisschen durch die Verlautbarungen hangeln. Alles werden wir in die Shownotes tun, kann man da auch sozusagen sich da durchklicken und ein bisschen schauen. Also das finde ich eigentlich das Beste an dieser Guidance, dass es ein Abschnitt 2, 3, 4 gibt, Examples of Data in and out of scope, ja, wo sie dann so sich so ein bisschen durchhangeln und sagen, also welche Daten gibt es denn überhaupt, was ist mit Raw Data, was ist mit Pre-Processed Data, und dann tatsächlich eine Liste machen, die wird sicher nicht abschließend sein, und Leute, die sich viel mit Autos auskennen, werden dann sagen, die Hälfte passt nicht und die andere Hälfte fehlt, ja, aber man sieht dann eben, da geht es von A, Temperatures Measured, über C, Vehicle Acceleration, zu L, Brake Pad Wear. Also dass man wirklich sieht, okay, es geht, was sind denn für Nutzungsdaten, fallen an bei der, wenn man ein Auto eben nutzt, und welche Daten werden da an wen gesendet. Also mal ein gutes Beispiel auch dafür, ja, wie breit das dann tatsächlich ist, das Feld, und um welche Daten es da jetzt tatsächlich geht. Und worüber wir in der Praxis dann eben auch zu sprechen haben, wenn es darum geht, welche Daten haben wir denn überhaupt Interesse? Und by the way, an welchen Daten hat vielleicht keiner Interesse oder manche Stakeholder nicht, und die man dann vielleicht auch nicht herausverlangen muss und darum kein Drama machen muss.
Können wir jetzt erwarten, dass es noch weitere solche Guidances gibt zu anderen Sektoren? Das wissen wir nicht, das werden wir mal rausfinden und vielleicht hier an anderer Stelle nochmal berichten. Wäre schön. Also das, was hier vorgelegt worden ist zu den Vehicle Data, ist ein guter Aufschlag, kann ich nur sagen. Die Folgefrage wird dann sein, nachdem dort behandelt worden ist, welche Daten, ja, wie werden denn die ausgetauscht? Und da sehen wir Bewegung durchaus. Also vermehrt gibt es Diskussionen oder auch Arbeitsgruppen in den verschiedenen Foren. Also beim DIN beispielsweise hatte man sich letztes Jahr schon mit dem Data Act beschäftigt. Es gibt vom VDV zu diesem Thema Bestrebungen, sich zu positionieren, aber auch dann die übergreifende Organisation IT4PT. Dort werden auch Standards ausverhandelt, speziell jetzt für den Transport und dort sogar speziell für den öffentlichen Transport. Also da ist Bewegung drin, das ist gut, das ist jetzt alles auf EU-Ebene. Martin, wir wollen jetzt mal auf die deutsche Ebene gucken. Was ist denn da passiert? Haben die deutschen Ministerien, Behörden sich irgendwie geäußert? Was hast du gesehen?
Ja, also zunächst werfen die Schatten des zu erwartenden Gesetzes. Was machen die Schatten? Die werfen sie voraus. Es gibt jedenfalls Bewegungen bei der Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur hat ebenfalls am 12.09. sich geäußert und ein Informationsangebot gelauncht. Warum die Bundesnetzagentur? Weil wir alle damit rechnen, und es wird dann wohl auch kommen, dass die Bundesnetzagentur die im Wesentlichen zuständige Behörde sein wird für die Durchsetzung des Data Acts, für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Data Acts in Deutschland. Vielleicht zur Erinnerung, es gab ja noch unter der alten Bundesregierung vom alten BMWK einen Entwurf für die Durchsetzung oder für ein Durchsetzungsgesetz, wo Zuständigkeiten geregelt sind, wo auch Bußgelder geregelt sind, der natürlich dann der Diskontinuität des Parlaments zum Opfer gefallen ist. Wir hatten Neuwahlen, deshalb muss alles neu aufgesetzt werden. Es gibt vielleicht an der Stelle kurz gesagt noch keinen offiziellen Entwurf. Es gibt noch kein offizielles Gesetzgebungsverfahren. Allerdings ist ziemlich offensichtlich, und hier in Berlin jedenfalls pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass das exakt derselbe Entwurf sein wird, der dort wieder eingebracht werden wird vom Digitalministerium dann eben. Vielleicht feilt man da noch an Nuancen, aber was so herumschwirrt, ist tatsächlich praktisch der gleiche Entwurf. Und ich habe gerade letzte Woche auf einer Veranstaltung gehört, dass man damit rechnet, dass der dann eben auch durchgehen wird und auch, darüber haben wir hier verschiedentlich auch diskutiert, auch mit der Zuständigkeit, wie wir sie schon antizipiert hatten und wie sie eben in dem alten Gesetzentwurf drinsteht, nämlich im Wesentlichen Bundesnetzagentur, ein bisschen Hilfestellung und zwar konzentriert, was den Datenschutz angeht, durch die Bundesdatenschutzbeauftragte und die Länder gehen dann praktisch leer aus, was den Data Act angeht, da waren wir ja der Meinung, dass das schon ein sinnvolles Verfahren ist, als wenn jetzt da die Landesbehörden da im Einzelnen mitmischen. Insofern stellt sich die Bundesnetzagentur da auf. Ich habe gehört und ich glaube, du hattest auch dort mit jemandem gesprochen, dass die da tatsächlich, Hubertus, schon
ja, personell Mann, ne? Sehr aktiv, freut mich sehr, sehr aktiv. Scheint auch nicht eben nur mal wie oft nur eine Person zu sein, sondern ein ganzes Team und zwar auch übergreifend. Das ist auf den ersten Blick gut aufgesetzt und sehr ernst genommen. Das freut mich sehr. Bringt uns auch vielleicht zum anderen Punkt, was auch sich weiterentwickelt hat, ist die Struktur des neuen Ministeriums, des Bundesministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Dort, das wissen wir alle, sind die Staatssekretäre benannt worden, aber es steht jetzt auch die Abteilungs- und Referatsstruktur. Es gibt jetzt die Abteilung DW, Digitalpolitik und Wirtschaft, ja, und dort ein Referat, eins für Datenrecht und Datenökonomie und eins für Datenschutz, Datennutzung und Open Data. In den beiden Referaten, da wird die Musik spielen, was den Data Act anbelangt. Die sind jetzt aufgesetzt, sie sind besetzt und die Personen, die dort arbeiten, haben sich an die Arbeit gemacht. Das ist sehr schön, denn wir brauchen genau diese Dynamik, dass jetzt nicht das Umsetzungsgesetz losgetreten wird, sondern auch eben begleitend. Das ist unser Wunsch und unsere Bitte auch an diese Referate, an die Abteilung, an die Bundesnetzagentur, bringt uns Beispiele, arbeitet mit der Wirtschaft zusammen, um die Nutzen besser artikulieren zu können. Lasst uns alle zusammen gemeinsam an der Umsetzung arbeiten und da brauchen wir auch die Politik dabei.
Brauchen wir die Politik und das ist ja die Steilvorlage für mich für einen kleinen Werbeblock. 28. November, liebe Zuhörenden, hier in Berlin, nahe an der, wo die Regierung sitzt, wird unter anderem auf einer Veranstaltung, die Hubertus und ich sich ausgedacht haben, nämlich das Data Navigator Forum, wird auch Professor Luise Hölscher da sein, die Staatssekretärin aus eben besagtem BMDS, und ein bisschen berichten, wie denn jetzt nun der Stand der Dinge ist und zugleich eben werden wir uns dort noch einmal ein bisschen aufteilen, verschiedene Arbeitsgruppen bilden, einerseits den Compliance-Aspekt berücksichtigen, vor allem aber schauen darauf, wie kommt man denn jetzt in den konkreten Austausch und ein bisschen am Beispiel sehen, welche konkreten Themen jetzt zum Beispiel bei der Windenergie, vielleicht bei Agrar, sich dort stellen. 28. November, datanavigator.eu, findet ihr alle Einzelheiten und auch Anmeldemöglichkeiten. Nochmal zurück zur Bundesnetzagentur, aber dieser Pitch musste dann jetzt sein, wo das schon so vorbereitet war. Informationsangebot, es ist super, dass es das gibt. Es ist noch ein bisschen ausbaufähig, oder Hubertus? Also ich habe mir das Glossar angeschaut. Ja. Das sieht so aus, als hätte jemand da ein LLM seiner Wahl, vielleicht auch eine Praktikantin seiner Wahl hingesetzt und gesagt, mach doch mal ein Glossar. Da kann man sicherlich noch ein bisschen mehr draus machen. Aber es ist super, dass die sozusagen ihre Zuständigkeit dort annehmen und dann eben nicht.
Ja, toll. Genau, Martin. Das finde ich auch, das muss man ja auch mal lobend erwähnen. Ja, normalerweise immer abgewartet. Nein, die haben gesagt, das machen wir jetzt einfach mal. Und wir gehen mal raus. Also, das finde ich super. Klar, das ist jetzt noch bei weitem nicht perfekt, aber schon mal gemacht. Super Einstellung. Also, Lob an das Team.
Absolut.
Ja. Was gibt's noch von seitens der Ministerien? Ich glaube, das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, so wie es mal hieß, hatte ja einen schönen Überblick, aber das geht jetzt alles über auf das neue Ministerium. Da hat sich eigentlich nichts weiterentwickelt. Interessant ist vielleicht nochmal zu gucken auf die Verbände. Da sagtest du vorhin schon, da war um den 12. rum, eigentlich am 12. selbst, war relativ viel los. Was ist da so passiert? Was haben wir gesehen?
Naja, also wir können es ja mal ein bisschen durchgehen. Es sind jetzt so die üblichen Verdächtigen, die sich da geäußert haben. Und ich habe jetzt von ein, zwei Ausnahmen abgesehen, eigentlich jetzt nicht gesehen, dass da jetzt die ganz großen neuen Gedanken kamen. Ja, also nehmen wir mal Bitkom. Ich glaube, ich trete da keinem zu nahe, wenn man sagt, dass die jetzt ein bisschen recycelt haben, was sie jetzt vorher schon gesagt haben. Ne? Also man fordert klare nationale Regeln. Ich meine, gut, dass das Bundesgesetz noch nicht in Kraft ist. Da konnten jetzt alle Verbände sagen, dass sie klare Regeln haben wollen. Also wenn es schon da wäre, wäre dieser Punkt weggefallen. Also das ist ein nachvollziehbarer Wunsch. Und das hat zum Beispiel auch der Bitkom gesagt. Ne?
Ja, genau. Und dahinter steckt ja auch so ein bisschen der irgendwo verständliche Vorwurf, das ist alles sehr komplex, weil horizontal, was heißt denn das in der Praxis? Ja, das wussten wir immer, es ist eine horizontale Gesetzgebung. Jetzt geht's rein in die Übersetzung, in den Vertikalen, in die Sektoren. Und da würde ich auch sagen, sind tatsächlich die Verbände auch gefragt, aber auch die verschiedenen Fachministerien, mit dem Digitalministerium eng zusammenzuarbeiten. Es gibt da ein tolles Beispiel eigentlich, also das haben wir auch schon deutlich vor dem Data Act gesehen, das Landwirtschaftsministerium. Nicht? Das ist interessant, die machen relativ viel, arbeiten auch mit den Universitäten zusammen, mit der Uni Osnabrück beispielsweise, hatten vor langerer Zeit schon was zu Datennutzung rausgegeben, die haben mitgearbeitet an dem Code of Conduct in der Landwirtschaft, da geht es auch um Datennutzung. Also das ist so ein schönes Beispiel, wie sich so ein Sektor entwickeln kann, wo so eine horizontale Gesetzgebung, wie es der Data Act ist, mit einem Paradigmenwechsel, was die Datennutzungsrechte anbelangt, wie das dann übersetzt werden kann. Das ist sehr schön.
Also BMWH, nochmal, hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, ne, die haben sogar, sie nennen es unverbindliche, sind sie ja auch, aber Musterbedingungen zur Verwendung im Geschäftsverkehr haben sie die genannt, wo es tatsächlich geht um den Datenaustausch. Also ein Mustervertrag, der quasi, wenn man so möchte, neben den Model Clauses der EU steht, um einfach, und auch da großes Lob, weil man sich Gedanken gemacht hat, vielleicht jetzt nicht ganz so ins Detail gehend wie jetzt bei den Autos aus auf EU-Ebene, den Vehicle Data, aber eben schon zu erkennen gegeben, hey, wir haben das Problem verstanden und wir finden es vielleicht gar kein Problem, sondern sogar eine Chance eben für Landwirte, für Landwirtschaftsbetriebe da an Daten heranzukommen. Sie haben eine Veranstaltung gemacht, wo leider Termin nicht bei mir nicht passte, aber um den 12. herum. Die war hybrid. Also da passiert viel und du hattest nochmal rausgesucht, AgriData Observatory. Auch das ein Projekt, wo man sagt, wir schauen da drauf, was in der Branche passiert und sind bereit und willens, da zu begleiten.
Ja, genau. Und da vielleicht nochmal, das hatten wir auch schon mal in der Vergangenheit, als wir den Reinhard Kranke bei uns hatten, da haben wir über Landwirtschaft gesprochen, vor 5, 6 Wochen, eine Podcast-Episode. Da hatten wir über den Data Space Agrar auch gesprochen. Da ist nämlich auch viel Bewegung drin. Das ist ganz eng verbunden mit der Datennutzung. Also auch dort, wer sich diesen Sektor mal genauer angucken will, sollte mal auf die Data Spaces gucken und den Agrar Data Space auf der EU-Ebene. Da tut sich einiges. Wie ist es in anderen Sektoren? Also ECO hat sich gemeldet auch für den Elektronikbereich,
da geht es ja viel um Cloud, ne? Das ist
genau.
Sagen wir jetzt bei jeder zweiten Folge und jetzt haben wir ein bisschen was aufgegleist, dass wir das endlich dann uns auch mal zur Brust hier nehmen, das Thema. Das ist natürlich in der Praxis, ich habe gerade gestern wieder mit Mandanten gesprochen, die jetzt nicht fassen können, dass da jetzt neue Kündigungsregeln gelten sollen und die ganzen Verträge, die sie über Jahre verhandelt haben, dann möglicherweise nicht mehr so einfach durchsetzbar sind. Also da ist viel Bewegung und ja, ECO fordert dann.
Sag mir mal mit einem Satz, was der Kerninhalt ist.
Naja, der Kerninhalt ist, genau, also der Kerninhalt dieser Regelungen zum Cloud-Switching ist Login-Effekte, Vendor-Logins zu verhindern. Und dort hat man sehr kurze Fristen festgelegt, innerhalb derer Cloud-Nutzer, also B2B, ne, aus den Verträgen heraus können sollen und ihre Daten zu einem anderen Cloud-Anbieter mitnehmen können sollen. Das heißt, es gibt einerseits, muss es die Möglichkeit geben, dass man ein solches Cloud-Switching ermöglicht und dann eben sogar dabei unterstützt. Und dann ist es ja bisher nicht unüblich, dass sich diese Unterstützung man sich bezahlen lässt und die Cloud-Anbieter sind aber dann, da gibt es noch ein bisschen Übergangsfrist ab Mitte 2027, dürfen dann nicht einmal mehr Wechselentgelte erheben. Also das ist der Kern. Das heißt nicht, dass man nicht längerfristige Verträge machen kann, es muss eben die Möglichkeit für Kunden geben, aus diesen Verträgen herauszukommen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie kommen die Cloud-Anbieter dann trotzdem auf ihren Share, das ja häufig so ist, dass die Anfangsinvestitionen relativ hoch sind und sich das dann erst amortisiert, wenn die Leute dann eben lange bei der Stange bleiben. Da muss man sehen, wie sich das ändert. Darüber, wie gesagt, machen wir nochmal eine gesonderte Folge, aber das ist so der Kern dieser Cloud-Switching-Regelungen, um die es dann hier beim ECO jedenfalls auch geht.
Genau, und da eine gewisse Nervosität, die wir auch feststellen, ne? Also ECO, Verband der Internetwirtschaft, sagt auch nur, passt auf, das gilt jetzt sofort, müsst compliant sein, sonst könnt ihr möglicherweise da Probleme bekommen, diejenigen, die Cloud-Services anbieten und sich diesen neuen Bedingungen noch nicht gestellt haben. Ja, wie sieht's denn aus bei den Unternehmen? Das hattest du eingangs schon gesagt, uns auch nochmal angucken. Was nehmen Vielleicht wir wahr?
Ja, weil ich eine Ausnahme finde, ein Verband, den wir nicht unterschlagen sollten, BDEW, also Bundesverband Energiewirtschaft, Claim Energie, Wasser, Leben. Deren Überschrift bei der Pressemitteilung am 12.09. Heißt, Data Act schafft Chancen, vorschnelle Reform durch ein Digital-Omnibus wäre kontraproduktiv. Oha, das hat man jetzt von anderer Seite auch anders schon gehört. Die haben also jetzt tatsächlich, und das ist auch klar, warum die das so sagen, weil die sich nämlich schon sehr, sehr lange damit beschäftigen. Ich war selber Mitglied von so einer Arbeitsgruppe dort, wo verschiedene, juristische Kolleginnen und Kollegen zusammensaßen und sich überlegt haben, was heißt das eigentlich für uns als Stadtwerkbetreiber, für uns als großer Energieversorger. Und da haben wir ja mit zwei Vertretern hier auch schon gesprochen im Podcast und die gesagt haben, Überraschung festgestellt haben, wir sind sowohl Hersteller als auch Nutzer und sich jetzt halt wirklich schon eingestellt haben ein bisschen auf den Data Act und da passt es dann auch, dass die sagen, Leute, jetzt fangt nicht schon wieder an, das Gesetz zu verschlimmbessern, sondern jetzt haben wir das und ist dann möglicherweise für die Energie- und Wasserwirtschaft auch eine Chance die man dann jetzt erstmal nutzen sollte und nicht schon wieder darüber nachdenken sollte, wo man es verwässern kann. Also das fand ich schon ein bisschen, hob sich der Verband ein bisschen ab gegenüber anderen Veräußerungen. Genau.
Gut, dann bleiben wir doch gleich in dem Sektor erneuerbare Energien. Was sehen wir noch, was sich da so tut? Wir haben ja in unserem allerersten Podcast mit Michael Tegtmeier gesprochen. Der ist der Mitgründer und Geschäftsführer von einem Unternehmen, das sich eigentlich nur mit Daten Nutzung im Windenergiebereich beschäftigt und da im Grunde so das Posterchild ist für den Data Act, weil die haben so ein innovatives Geschäftsmodell, das auf Daten beruht. Was tut sich dort in diesem Sektor? Sehr verhalten, nicht? Nach wie vor. Also es gibt einige Anbieter, Hersteller von Windanlagen, Hersteller von Windturbinen, die da schon ihre Verträge auch anpassen und so sukzessive machen, aber keine große Bewegung. Also es ist nicht so, dass jetzt plötzlich die neuen Daten fließen bereits. Das ist sehr verhalten. So. Wie siehst du das?
War jetzt ehrlich gesagt auch nicht damit zu rechnen, dass da jetzt ab 12. dass da laut nach draußen getragen wird. Was wir schon sehen, ist, dass es jetzt mal Anfragen gibt dazu. Ja, wir hatten ja so ein bisschen spekuliert, wie macht man das jetzt richtig? Schreibt man da jetzt ein Anwaltsschreiben? Das ist sicherlich nicht der richtige Weg, wenn man einen Ansprechpartner hat, weil es ja in aller Regel existierende Kundenbeziehungen sind, in die man da reingrätscht als Kunde dann oder existierende Lieferantenbeziehungen geht. Insofern, wird man noch mal ein bisschen schauen müssen. Ich finde es auch eher verhalten. An der Stelle hätte man angesichts der ganzen Vorarbeiten, die da jetzt schon gemacht worden sind, vielleicht gedacht, dass es ein bisschen schneller geht, oder?
Ja, ich hätte auch erwartet, dass auf der Seite der in Anführungsstrichen Nutznießer, derjenigen, die jetzt mehr Daten bekommen sollten, dass da mehr Bewegung drin ist. Ich war letzte Woche auf einer der größten Messe für Public Transport, der Busworld in Brüssel. Da habe ich auch vorgetragen, auch zum Data Act. Und dann stand hinterher im Podium, da waren so, keine Ahnung, 150 Leute oder so, stand einer auf und sagte, der informiert war und sagte, jetzt möchte ich mal in die Runde fragen, wie viel von hier, von den Anwesenden sind denn also jetzt Nutzer, entweder weil sie Flottenbetreiber sind oder weil sie Stadtwerke sind. Und da gingen also, naja, so ein Drittel, die Hälfte der Leute hob die Hand. Dann fragt er, und wie viel von Ihnen haben denn jetzt schon mal nach den Daten gefragt? Da ging kaum eine Hand noch hoch. Ja, das ist echt erstaunlich. Ja, er sagt, ich habe es gemacht, aber ich weiß, es macht sonst keiner. Und wir haben noch nicht so genau verstanden, warum das eigentlich so ist, aber es ist sehr verhalten. Das ist das eine Wahrnehmung, die wir, glaube ich, aus der Praxis vorher schon vorausgesagt haben, ein bisschen, aber nicht so stark erwartet haben.
Möglicherweise, es ist halt, das ist ein bisschen ein Learning, was ich jetzt so hatte, wenn ich mit Mandanten spreche über deren Digitalisierungsstrategien, die vielleicht zu uns mit was anderem kommen als dem Data Act, die mit KI-Projekten zu uns kommen, die mit uns ihre Digitalisierungstransformation begleiten lassen rechtlich. Was ich schon sehe, ist, dass die möglicherweise überfordert wären, wenn sie jetzt noch mehr Daten bekommen. Es fehlt halt häufig an einer strukturierten Auswertung dessen, was sie sowieso schon haben. Und dann kommt dann jemand, sei es von Legal, sei es aus einem Data-Team, und sagt, hey, wir haben eigentlich die Möglichkeit, Leute, das jetzt noch viel mehr Daten zu bekommen, ohne dass wir dafür bezahlen müssen. Und der wird dann so ein bisschen eingebremst mit, mach mal one step after another, lass mal erstmal ein Konzept haben, die Sachen haben, die wir hier schon sehen, die wir jetzt schon haben, bevor wir jetzt da wild in der Gegend rumfragen. Aber Hubertus, ich meine, das ist ja das, was du immer predigst. Ja? Schaut euch die Use Cases an und wenn zu dem Use Case der Daten passen, die ihr vielleicht, ja, die der Hersteller bis jetzt hortet, ja, in unserem Busverkehr, warum, ja, wir hatten ja hier auch schon die gehört, ach naja, wir brauchen die Daten eigentlich gar nicht, wir messen ja alles selber oder kriegen das dann von TomTom oder irgendwie so, ja, wo wir sagen, ja, vielleicht ist dann doch der Weg zu den Rohdaten besser. Heißt ja nicht, dass man gleich 100% aller verfügbaren Daten abfragen muss.
Und da, wo vielleicht tatsächlich jemand ist, der die Daten gerne hätte, muss man sagen, auf der Seite der Nutzer grundsätzlich, in ganz grob gesprochen, ist die Seite der Nutzer besser, weniger gut vorbereitet. Also auf der anderen Seite, diejenigen, die Hersteller sind da wohl besser vorbereitet. Da gibt es jetzt einige Beispiele. Ein sehr schönes Beispiel kommt von Volkswagen. Tatsächlich ist meinem Bruder passiert, hat ein Fahrzeug gekauft bei Volkswagen. In dem Showroom stand ein Schild. Ein Schild, und zwar groß so, also so 1,50 hoch oder so, mit der Überschrift Data Act, EU Data Act. Und dann eine Kurzbeschreibung, was der EU Data Act ist und dann ein QR-Code, das verlinkt, mit der Verlinkung dann auf eine Seite, auf der nochmal dann die ganzen Nutzerrechte aufgeführt waren. Also es ist angekommen, in diesem Fall sogar im B2C-Geschäft, das hätte ich nicht erwartet. Im B2B-Geschäft, auch dort, zumindest bei Volkswagen und Daimler, sehen wir eine recht gut vorbereitete, anscheinend auch langfristig vorbereitete Kampagne, die sich in Verträgen ausdrückt, aber auch in kleinen Übersichten zum Data Act, die so ein bisschen, also aus unserer Martin-Perspektive würde ich sagen, die sind so ein bisschen einseitig, vielleicht noch. Aber es ist, sie haben sich vorbereitet. Ja, sie haben sich vorbereitet.
Wie wäre dir eine Lizenz, lieber Nutzer? Ja, im Unterschied zu dem, was der Data Act vielleicht sich andersrum überlegt hat, dass die Erstnutzungsbefugnis erstmal bei den Nutzern liegt, ja, und die dann entscheiden können, ob die Hersteller weiter nutzen dürfen. Es ist eigentlich nicht ganz überraschend, dass das so rumkommt und dass die großen compliance-getriebenen Konzerne sich Gedanken gemacht haben, wie man jetzt solche Ansprüche erfüllt. Ja, und die gekniffenen Hunde sind eigentlich die Händler, ja, in deinem Beispiel der VW-Vertragshändler, in anderen Beispielen, die jetzt bei uns im E-Commerce-Unternehmen aus der Elektronik-Händler, die eben vernetzte Produkte verkaufen und nach Artikel 3 Absatz 2 Data Act verpflichtet sind, die Informationen über den Datenzugang ihren Kunden vor Vertragsschluss mitzuteilen. Ja, die müssen ja wissen, worauf sie sich da einlassen und so weiter. Ja, und da frage ich mich, ja, und da haben wir jetzt versucht zu beraten, wie die es machen müssen. Und die Mandanten sagen uns, die Online-Shops sagen uns, unser Problem ist nicht, wo wir die Informationen hinstellen. Unser Problem ist, die Informationen zu bekommen. Weil wir haben die Hersteller angefragt, ja, und bekommen dort Ausflüchte, keine Antworten, Aussagen, wir würden nicht drunter fallen, weil wir sind so klein, ja, oder, und das ist dann, was ich aus der Praxis beobachte, mehr oder minder hingehunzte, mit Verlaub, Websites, wo dann ganz allgemeine Daten dazu da sind. Da gibt es da so ein PDF-Dokument, wie man jetzt bei Samsung zum Beispiel seine Ansprüche geltend machen kann, die natürlich nicht, wie das Gesetz vorsieht oder sie gedacht hat, bezogen sind auf ein konkretes Produkt. Ja, und man dann auf der Produktdetailseite im Online-Shop sich schon mal anschauen kann, wie man dann später an die Daten rankommt, sondern die ganz allgemein irgendeine Tabelle ja so ein bisschen von Juristen für Juristen zusammengehauene ja, Informationen packen, die eigentlich nicht das sind, was die Leute eigentlich haben wollen, ja, oder bräuchten, wenn sie wirklich diese Ansprüche geltend machen. Und da, ja, also das ist so ein bisschen meine Beobachtung. In der Praxis auf der Händlerseite ist der Data Act, wird der Data Act wahrscheinlich ausschließlich als lästig wahrgenommen, weil man die jetzt irgendwo unterkriegen muss, und da behilft man sich dann mit so Sammel-URLs, wo dann auf die Herstellerseiten verlinkt wird, und dann hebt man die Hände und sagt, mehr wussten wir ja auch nicht.
Das ist ja grundsätzlich auch einer der Kritikpunkte, den man ab und zu mal hört, dass hier mit dem Data Act alles über einen Kamm geschert wird und insbesondere B2B und B2C gleichermaßen behandelt wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir mal genau beobachten sollten. Entwickeln sich hier unterschiedliche Trends im B2B-Bereich und im B2C-Bereich. Das sind auch natürlich ganz unterschiedliche Anforderungen, was die Anzahl der Kunden beispielsweise anbelangt. Das ist schon ernst zu nehmen. Ja. Also was tut sich sonst so in der Wirtschaft? Also interessant ist, dass in bestimmten Sektoren auf der Seite der Hersteller diese unterschiedlichen, du hast eben schon angedeutet, unterschiedlichen Einstellungen auch zu erkennen sind. Einige haben sich gut vorbereitet, haben so eine gewisse kleine Strategie, gehen die Strategie an erstmal defensiv oder vielleicht sogar offensiv, sagen, hier, pass mal auf, wir geben euch eine Lizenz, obwohl es eigentlich andersherum sein sollte. Und andere machen das mit Schweigen. Und deshalb vielleicht nochmal an der Stelle einmal in Erinnerung rufen, was eigentlich die drei Kernpunkte sind aus dem Data Act. Das erste ist, der Zugang zu Metadaten. Ne? Also ab jetzt, ab dem 12. September, gibt es ein Recht, die Metadaten zu bekommen. Also erstmal zu wissen, was es für Daten gibt. Das zweite ist das Recht, die Daten zu bekommen, die durch die Nutzung von den Connect-verbundenen Objekten entstehen. Ja, und das dritte ist eine Informationspflicht eigentlich vor Kauf. Und das vierte, das hattest du schon angedeutet, der Nutzer darf natürlich dann auch bestimmen, was mit den Daten weiter passiert. Also das Lizenzrecht, so haben wir das jetzt mal ganz lapidar bezeichnet, dreht sich um. Das dreht sich um. Der Nutzer darf bestimmen, was mit den Daten passiert. Das sind so die Kernpunkte. Und da sollte sich schon jeder Nutzer, der vielleicht hier jetzt nochmal zuhört, überlegen, welchen von den Vieren er spielen will und wo man nachfragen will. Gut, Martin, haben wir noch andere Beispiele? Überleg mal gerade.
Na, also ich ein bisschen in die Branchen geschaut. Vorhin hattest du Agrar noch angesprochen. Also weder bei Klaas noch bei John Deere findet man auf der Website jedenfalls konkrete Hinweise dazu, wie diese Data-Ansprüche bedient werden. Man mag mit ein bisschen Fantasie aus deren Datenschutzerklärung Sachen rauslesen, aber die haben öffentlich erstmal noch nichts gemacht, müssen sie auch nicht, wenn sie es auf anderem Wege schaffen. Das dafür, dass die Agrarwirtschaft, wie wir es vorhin gehört haben, von politischer Seite ja auch einer der Vorreiter waren, hätte mich das da jetzt, so wie bei VW oder MAN oder Daimler Truck, jetzt nicht überrascht, wenn man da jetzt auch jedenfalls mal so ein bisschen einen ersten Schritt sieht. Das finde ich dann schon ein bisschen überraschend, dass das nicht der Fall ist. Aber gut, da mag auch sein, dass wir da jetzt nicht alles sehen oder dass die jetzt gerade dabei sind, das auszurollen. Jedenfalls ist aber auf den Websites dazu nichts zu finden. Ne?
Ja, an dieser Stelle nochmal der von uns schon öfter vernommene Aufruf. Also das Beste, das Wichtigste ist, dass sich die verschiedenen Parteien zusammensetzen. Wir sehen immer wieder, wenn sich sowohl die Nutzer als auch die heutigen Datenhalter, häufig die Hersteller, nicht immer die Hersteller, wenn man sich an den runden Tisch setzt und gemeinsam erstmal sich anguckt, welches die wirklich relevanten Daten sind, dann ist man häufig sehr viel näher beieinander, weil nämlich unterschiedliche Interessen an verschiedenen Datensätzen bestehen, als man sich das ursprünglich gedacht hat. Und das ist ja eigentlich auch der Zweck, die eigentliche Zielsetzung des Data Acts, diese Daten verschiedenartig und parallel zu nutzen. Nicht dem anderen wegzunehmen oder vorzuenthalten, sondern gemeinsam zu nutzen. Also dieses Prinzip des Non-Rival Asset zu nutzen und Daten parallel zu nutzen. Und das genau versuchen wir auch in unserem Workshop, auf den wir vorhin schon mal hingewiesen haben. Dort werden wir mit Vertretern aus diesen verschiedenen Positionen, den verschiedenen Stakeholdern zusammensetzen und an Lösungen arbeiten und diese auch wieder der Politik zur Verfügung stellen. Also das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Komponenten hier für die erfolgreiche Umsetzung des Data Acts, einfach zusammensetzen und an Modellen arbeiten.
Zusammensetzen, an Modellen arbeiten und vielleicht aus Compliance-Sicht, wenn ich jetzt Compliance-Lawyer bin, dann gucke ich ins Gesetz und versuche mich dann daran langzuhangeln. Da kommt dann sowas raus wie bei den Händlern, die ich vorhin beschrieben habe, die dann die Informationen da zusammentragen, die niemanden was nutzen. Die Chance, Ärger zu bekommen mit dem Data Act, aus Compliance-Sicht gedacht, ist natürlich viel geringer, wenn ich ein tolles Use Case habe mit einem Nutzer. Ja, wenn ich dafür sorge, dass alle happy sind, bis hin zur Politik und möglicherweise den zuständigen Behörden, denen zeige, es ist jetzt, vielleicht kann man bei uns nicht alle Daten per Knopfdruck abrufen, aber alle Daten, die die Leute haben wollen, stellen wir in einem Format zur Verfügung, die allen nutzen. Wir haben einen regelmäßigen Austausch dazu in bestimmter Weise. Und wenn jetzt, bevor jetzt wieder jemand Kartellrecht ruft, auch dazu hatten wir eine Folge, man muss nicht fürchten, dass das Zusammensetzen dazu führt, dass irgendwie die Nachbarbehörde der Bundesnetzagentur kommt und da irgendwelche horrenden Bußgelder verhängt, wenn man da zusammengearbeitet hat. Das Gegenteil ist der Fall. Der Data Act ist der Aufruf, zusammenzuarbeiten. Und dann kann er eben auch dazu führen, dass man das Compliance-Thema vernünftig in den Griff bekommt.
Ja, sehr schön. Prima, dass du das nochmal erwähnt hast. Wollen wir mal einmal vielleicht den Blick wieder in die Glaskugel wagen? Oder einfach nur ein knappes Jahr voraus, bis zum nächsten Sommer. Was glauben wir denn, was sich bis dahin entwickelt hat? Nur haben wir so ein bisschen angedeutet, was in den letzten Wochen passiert ist. Und haben sehr viel Reserviertheit empfunden. Was passiert im nächsten Jahr? Was meinst du, Martin?
Naja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt viel schlauer bin als vor 4 Wochen, als wir die Predictions-Folge hatten. Ob wir jetzt wirklich sagen können, das wird jetzt hier ganz anders, als wir das da erwartet haben. Das deckt sich bei mir schon noch. Die langsame Befassung damit. Aber es wird stetig vorangehen. Wir werden Fälle sehen, wo es gut funktioniert, wo man man, wo wir Zusammenarbeiten sehen. Ja, und dann ist es an der Politik, an uns, vielleicht auch an den Verbänden, diese Use Cases herauszupicken und zu zeigen, Leute, das ist, wenn man es ernst nimmt, und zwar den Sinn des Gesetzes ernst nimmt, dann kann sowas bei rauskommen, wo alle happy sind, wo auch der Hersteller was davon hat, weil er vielleicht Daten zurückbekommt, die er sonst gar nicht so einfach bekommen hätte, und so weiter. Ja, aber diese Fälle muss es geben. Und ich habe ja, ich glaube, auch hier und an anderer Stelle schon mal gesagt, ich erwarte so ein bisschen so ein, ja, so ein langsames größer werden dieses Themas. Ja, es müssen ein paar Bausteine zusammenkommen, aber je mehr hier und da fallen, umso mehr wird man sehen, ah, okay, da ist jetzt Handlungsdruck, ja, der jetzt nicht nur kommt, weil irgendein Compliance-Tool angeschlagen hat und gesagt hat, Data Act, sondern weil tatsächlich Nutzeranfragen kommen und die auch nicht mit der Keule kommen, sondern die kommen mit ernstem Interesse an den Daten. Ja, und dann muss man sich damit auseinandersetzen und dann ist es besser, sich da zusammenzusetzen und an vernünftigen Verträgen zu handeln, zu arbeiten, als einfach die AGB umzustricken und den Nutzern unterzujubeln.
Ja, also ich sehe ich auch so. Ich glaube, der Druck kommt noch aus einer anderen Ecke. Und da schlägt mein europäisches Herz schneller und nervöser, muss ich sagen. Der Druck kommt, glaube ich, wird aus China kommen. Auf dieser Buzzworld, es waren vielleicht 7 große Hallen. Ich würde sagen, 3 von denen waren chinesisch besetzt. Das war unfassbar, die Präsenz. Es war unfassbar, was für Technologie da gezeigt wurde. Also da fühlte man sich wirklich schon um 5 Jahre voraus in die Zukunft des Public Transports versetzt. Und ich habe dann noch ein bisschen hier und darüber nachgefragt. Die Einstellung zu Daten ist eine ganz andere. Ja? Und ich hoffe darauf, dass die europäischen Unternehmen auf der Herstellerseite, aber auch auf der Betreiberseite, dass die sich endlich jetzt zusammenreißen und an gemeinsamen Modellen arbeiten. Da geht es auch um ein Gesellschaftsmodell. Da geht es auch um unsere Wirtschaftskraft in Europa. Wir brauchen diese runden Tische. Wir brauchen diese europäischen Startups. Wir brauchen die europäischen Geschäftsmodelle basierend auf Daten. Denn einige der Chinesen kommen mit einem sehr großzügigen Angebot, was Daten anbelangt. Und das wird auch einfließen in die Kaufentscheidung irgendwann mal. Also da auch ein dringender Appell, nehmt das ernst, nicht nur, weil es ein Data Act Gesetz ist, sondern weil es ein Trend ist. Es ist ein Megatrend, Daten mehr zu nutzen, und zwar auch parallel. Ja, das wäre sehr schön. Das wäre mein Wunsch. Deshalb habe ich mir einen Wunsch für die nächsten 8, 9 Monate bis zum nächsten Sommer als eine Prediction, würde ich sagen, Martin.
Okay. Werden wir sehen, ob der Wunsch in Erfüllung geht. Ich glaube, wir werden diese Leuchtturm-Cases sehen, und wie weit, in wie vielen Branchen man das beobachten kann, da ist schwer in der Glaskugel vorher zu sehen. Aber was mir natürlich jetzt da auch einfällt, was wir auch gerade an einem konkreten Mandat haben, bei der Begleitung, wir begleiten eine Ausschreibung, wo ist noch nicht so ganz klar, ob die auch vernetzte Produkte ausschreiben wollen, aber auf jeden Fall haben die uns da ins Boot geholt, auch der Daten wegen, weil es gar nicht nur ums Vergaberecht geht, sondern weil sie erkennen, dass sie die Daten brauchen, und da wird ein Kriterium sein, dass wir da keine große Mühe haben mit dem Data Act aus Nutzersicht. Ne? Also und auch da könnte es sein, wenn die Awareness besteht bei den Unternehmen, ja, und die Chinesen, wie du sagst, denen die Freihaus liefern und da kein großes Drama drum machen, wird es einfach zur Erwartung werden und zum Standard werden, ja, vom Trend zum Standard.
Aber das beobachten wir weiter. Insoweit bleibt dran, subscribed, also abonnieren bitte, denn auf diesem Kanal in unserer Serie wird es noch einige Einblicke in verschiedene Branchen geben. Das haben wir uns vorgenommen und das wird auch weiter von uns so verfolgt.
So machen wir das.
Bleibt dran. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch.
Genau so sieht's aus. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und auf Feedback. Und bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.